Die Wunschkiste. Musik nach Wunsch bei Radio Okawelle. Zusammengestellt von Hörern für Hörer. Die heutige Sendung präsentiert Ihnen
die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Braunschweig. Verantwortlich für den Inhalt dieser Stunde bin ich, Wolfgang Altstädt. Meine Gäste sind Georg Meiermann, Karl Räubke und Günter Nolte. Das Motto der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Braunschweig ist: Gemeinsam sind wir stärker. Wann wurde sie gegründet und wie hat sie sich bis heute entwickelt?
Ja, die Gruppe wurde 2003 gegründet von unserem heutigen Ehrenvorsitzenden Reinhard Schaller und 5 weiteren Männern. Sie hatten sich über eine Zeitungsanzeige gefunden. Reinhard Schaller hat eine Anzeige aufgegeben und danach gefragt, wer daran Interesse hätte. Und diese 6 saßen dann das erstmalig am 16. September 2003 zusammen. Wir werden also dieses Jahr dann 20 Jahre alt. Reinhard hat die Gruppe bald 15 Jahre mit großem Erfolg und stetigem Wachstum geleitet. Und ich habe dies 2018 übernommen. 2019 waren es bei unserem Treffen dann im Schnitt 30 Betroffene und nach einem Einbruch durch Corona sind wir heute wieder bei teilweise über 30 Betroffenen oder und deren Partnerinnen und eventuell auch Partnern, weil das ist uns immer wichtig, dass auch die Angehörigen daran beteiligt sind.
Ich gehe mal davon aus, die kommen aus ganz Braunschweig oder sogar noch aus dem ländlichen Raum?
Die kommen aus vielen Regionen bis in Peine. Gerade aus Peine haben wir im Augenblick viele in der Gruppe. Das wechselt immer so ein bisschen, aber zwischen Königslutter und Peine ist eigentlich alles dabei.
Einige Worte zum heutigen Musikprogramm?
Ja, das Musikprogramm hat man großzügig mir als dem Vorsitzenden überlassen. Irgendwie fand sich keiner bereit, noch einen Titel dazu beizutragen. Und so ist es eine Sammlung an Musikstücken geworden, mit der mich irgendwie eine Erinnerung und irgendein Erlebnis verbindet.
Danke. Die Diagnose Prostatakrebs löst in der Regel große Verunsicherung bei den Betroffenen aus. Wie steht es um die Aufklärung und umfassende Informationen? Gibt es vernünftige Vorerkennungen?
Ja, sicher gibt es vernünftige Vorerkennungen, aber zuerst einmal ist der Prostatakrebs der häufigste Krebsursache beim Mann mit fast 65.000 Fällen, weit vor allen anderen Krebsursachen. Nun ist der Weg zum Urologen für den Mann nicht so selbstverständlich, ganz im Gegensatz zu den Frauen, die regelmäßig bei den Gynäkologen besuchen. Und so kommt die bestehende Aufklärung, die meines Erachtens voll umfänglich und weit verbreitet ist, beim Mann nicht so häufig an. Anders als zum Beispiel beim Brustkrebs ist auch Prostatakrebs bei weitem nicht so pressewirksam. Das stellt man auch dann fest, wenn man nach Veröffentlichungen außerhalb der medizinischen Bereiche sucht. Viele in der Gruppe berichten, dass der Krebs per Zufall entdeckt wurde. Lange Zeit war die Tastuntersuchung ergänzt durch Ultraschall die einzige Möglichkeit einer Früherkennung, sodass diese Krebserkrankung sehr spät entdeckt wurde und die Sterblichkeit hoch war. Seit den 80er Jahren gibt es neben den rektalen Tastuntersuchungen und Ultraschall den sogenannten PSA-Test, dessen Kosten leider bis heute von den Krankenkassen nicht übernommen werden. Er ist in Kombination jedoch ein sinnvoller Marker, denn ein erhöhter Wert bedeutet jedoch nicht zwangsläufig die Diagnose Prostatakrebs. Besteht bei einem erhöhten Wert des PSA-Markers der Verdacht, ist es sinnvoll, den PSA nach einiger Zeit zu wiederholen, denn seine Höhe kann auch aus anderen Gründen beeinflusst sein. Dazu zählt beispielsweise Radfahren, Geschlechtsverkehr und eine Entzündung. Und sollte der Wert dann wieder erhöht sein, folgt eine Biopsie und das ist das erste Mal eine eher unangenehme Untersuchung. Und daran wird dann bestimmt, ob es Krebszellen gibt oder nicht. Und damit ist das Thema erledigt.
Die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Braunschweig gestaltet die heutige Wunschkiste bei Radio Okawelle. Was wird so ausgetauscht beim Gruppentreffen?
Naja, grundsätzlich ist die Gruppe für jeden Betroffenen und dessen Partnerin offen und auch im Zweifelsfalle Angehörige. Also hin und wieder ist es auch die Tochter oder der Sohn, der mitkommt. Wir sprechen dabei über eigene Erfahrungen, Sorgen, Probleme und tauschen Informationen aus. Und auf unserem Flyer, bei einigen niedergelassenen Urologen und im Krankenhaus auch ausliegt, heißt es dazu, wir informieren, helfen und nehmen Einfluss. Auf das Einflussnehmen kommen wir vielleicht noch ganz am Ende, wenn es um die Zusammenarbeit mit dem städtischen Klinikum geht. Üblicherweise berichte ich am Anfang etwas über beabsichtigte Vorhaben und Organisatorisches. Einmal im Jahr machen wir auch einen Ausflug. Interessante Neuigkeiten, Veröffentlichungen und Hinweise auf anderweitige Veranstaltungen. Und dann bitte ich, dass sich neue Gruppenmitglieder vorstellen, wenn sie möchten natürlich nur. Gibt auch welche, die lieber gar nichts sagen müssen und möchten und sehr still dabei sitzen und zuhören. Und es entwickelt sich aus diesen Fragen und Vorstellungen dann meist immer eine Diskussion da in der Gruppe. Immer Männer sind mit ähnlichen Problemen und deren Erfahrungen. Vielleicht kann Günther noch was dazu sagen.
Ja, das versuche ich mal. Ich bin schon eben länger Jahre dabei. Und mein Eindruck ist, dass eine Selbsthilfegruppe eigentlich konkurrenzlos ist. Man trifft, wie schon gesagt, Gleichgesinnte. Man trifft auf Verständnis, das man öfter woanders nicht findet. Und man trifft auf einen Erfahrungsschatz bei einer Selbsthilfegruppe, die nach meiner Meinung einmalig ist. Es gibt Statistiken. Wir machen ja jährlich, wenn es Corona es zulässt, eine Fahrt, Studienfahrt irgendwo hin. Wir lernen dabei kennen, dass es große Kliniken gibt, die eine Statistik machen. Aber der Unterschied ist doch der, ich sehe eine Statistik auf Papier oder aber im Internet, wie immer. Hier bei einer Selbsthilfegruppe sitze ich einem Partner sozusagen auf Augenhöhe gegenüber, der mir, und das ist ganz, ganz wesentlich, seine eigene Krankheitsgeschichte nennen kann, schildern kann und Sachen, die in einer Dokumentation nicht vorkommen, seine seelische Verfassung, wie hat er das erlebt, wie hat er das weiter verfolgt? Und wir haben ja, wie schon gesagt, seit 2003 diese Selbsthilfegruppe. Es gibt also Mitglieder dabei, die schon 20 Jahre ihr Wissen gesammelt und den neuen Mitgliedern mitteilen können. Das ist ein Schatz, den sonst nach meiner Einschätzung niemand bringen kann.
Wie lange sind Sie dabei?
Ich bin seit 11 dabei. Darf dazu vielleicht ganz kurz sagen, ich hatte eine OP, eine Prostatektomie, also radikal, 2008. Hab aber von dieser Selbsthilfegruppe damals in der Klinik nichts erfahren. Erst 3 Jahre später, nämlich 2011, nahm mein alter Schulfreund mich mit und sagte, du, mein Hausarzt hat gesagt, da gibt's eine Gruppe, da kommst du mit. Seitdem bin ich dabei. Und mein erster Eindruck war in der Selbsthilfegruppe damals so toll, seitdem bin ich dabei. Ich darf gestehen, ich habe weiter keine ganz großen Probleme mit meiner Krebsoperation. Da kommen noch die beiden I's, hat jeder fast. Aber ich habe keine Krebsfolgen, die ich tragen kann. Trotzdem ist für mich die Selbsthilfegruppe etwas so Wesentliches, weil sie Informationen bringt, weil sie Studienfahrten macht, die zu Neuem führen, auch zu neuen Gesichtserweiterungen, also neuen Erweiterungen des Gesichtskreises. Man lernt Methoden kennen, von denen man sonst kaum was hört. Das alles bringt eigentlich so viel Neues, dass ich, selbst wenn ich kein Prostatakrebs hätte, aber zum Beispiel in meiner Familie eine Veranlagung besteht, dass ich unter diesen Bedingungen sogar Mitglied in einer Selbsthilfegruppe gern werden würde.
Herr Mayer, aber die letzte Frage wollten Sie noch ein bisschen ergänzen?
Ja, Günther ist quasi das leibhaftige Beispiel dafür, dass man mit einer Krebserkrankung, auch wenn sie noch so schlimm ist, locker 20 Jahre überleben kann. Er ist, glaube ich, heute einer der Ältesten in unserer Gruppe. Vermutlich. Bin ich sogar der Dienstälteste überhaupt.
Vermute ich mal, ja. Kann sein.
So, der nächste Part. Sie haben auch Referenten zu interessanten Themen. Nennen Sie mal einige.
Ja, wir machen ja regelmäßig im Jahr ein Programm. So immer so im November, Dezember denken wir drüber nach, was wir im nächsten Jahr machen. Und dann gibt es üblicherweise 6 Treffen, die heißen einfach Wir unter uns. Das sind die Treffen, wo wir wirklich alleine sind, außer den Angehörigen. Und dann gibt es andere 6 Treffen im Jahr. Da laden wir Referenten zu verschiedenen Themen ein. Und dazu gehören natürlich Fragen der Behandlungsmöglichkeiten, aber auch die Behandlung beim fortgeschrittenen Prostatakrebs. da sind naturgemäß auch viele Mitglieder, die mit fortgeschrittenem Prostatakrebs bei uns in der Gruppe sind, weil das sie ihr Rest ihres Lebens sehr beschäftigt und weil das auch letztendlich eine Dauerbehandlung ist, anders als bei denen, wo der Erfolg nach der ersten Behandlung eingetreten ist. Und dann geht es um Schmerzbehandlung oder Palliativmedizin, aber es gibt auch so Themen wie, die überall üblich sind, wie Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung, weil doch etliche bei uns schon ein etwas größeres Alter erreicht haben. Und wir sprechen über Behindertenrecht und Anschlussheilbehandlungen, wo denn vielleicht der schönste Ort dafür möglich ist. Und immer wieder ein Thema ist auch gesunde Ernährung an der Stelle. Oder Möglichkeiten der Komplementärmedizin. Und was habe ich noch an Beispielen? Wir haben eine Psycho-Onkologin vom Städtischen Klinikum bei uns im Haus gehabt. Und letztes Jahr haben wir über Sexualität und Hilfsmittel bei Impotenz gesprochen. Und manchmal kommt auch ein niedergelassener, engagierter Urologe zu uns, um etwas über seine Arbeit zu berichten und dabei natürlich auch Fragen zu beantworten.
Die heutige Wunschkiste bei Radio Okawelle gestaltet die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Braunschweig. Große Sorgen bereitet bei der Diagnose den Betroffenen immer die zwei I's. Das hätte ich gerne näher erläutert.
Ja, die häufigsten Folgen einer Behandlung sind Inkontinenz und Impotenz, vornehm genannt medizinisch erektile Dysfunktion. Und das führt dann dazu, dass der Mann nach der Diagnose häufig die Behandlung sucht, die diese Folgen möglichst zu 100% sicher ausschließt. Deshalb haben wir in der Gruppe immer wieder Betroffene bei uns, die fragwürdige oder nur unter ganz besonderen Bedingungen sinnvolle Methoden bevorzugen wollen und dafür im Zweifel auch fernab irgendwo in Deutschland herumreisen wollen. Tatsache ist aber im Ergebnis, dass man sagen muss, dass die beiden bösen I's, also Impotenz und Inkontinenz, statistisch bei allen größeren anerkannten Methoden, also Operation oder radiologische Behandlung, jeden treffen können. Es ist wichtiger und aus meiner Sicht deshalb erfolgsversprechender, das jeweilige Krankenhaus die Erfahrung des Krankenhauses in der Behandlungsmethode. Und bei einem noch nicht fortgeschrittenen Prostatakrebs heißt das, entweder man muss sich operieren lassen und die Prostata wird entfernt, dann ist der Erfolg gleich da, hinterher, man kann ihn messen, es gibt kein prostataspezifisches Antigen mehr, aber auch die Inkontinenz ist da und die Impotenz ist da, die dann vielleicht wieder verschwinden, die Hoffnung ist da. Umgekehrt ist es bei radio-onkologischen Behandlungen, da sind die Ergebnisse noch nicht gleich da. Das dauert ungefähr ein halbes Jahr und statistisch stellt sich heraus, dass auch irgendwann sich eine Impotenz einstellen kann, nicht muss, und die Inkontinenz ebenfalls. Und bei metastasierten Krebs, also bei dem, wenn der Krebs schon über die Prostata hinaus gestreut hat, dann ist das sowieso alles eine theoretische Diskussion, weil unter der Hormonbehandlung automatisch sich die Impotenz einstellt.
Herr Nolte, auch Sie wollten den letzten Part noch mal ergänzen?
Ja, bisschen zu den zwei I's vielleicht noch kleine Ergänzungen. Das erste ist ja die Inkontinenz. Da darf ich, glaube ich, sagen, wenn man, wie das bei den Damen oft so ist, diese Beckenbodengymnastik übt, fleißig übt, möglichst täglich, dass man da den unkontrollierten Harndrang ziemlich in den Griff bekommen kann, weitestgehend. Das war bei mir also nach 3 Wochen schon relativ gut und ich habe auch ähnliche Meinungen von anderen gehört. Die andere Sache, die Impotenz, ist ein anderes Problem. Wir haben ja zum Teil noch relativ junge Mitglieder im Verein, bei denen das möglicherweise ein größeres Problem ist als bei so einem alten Mann wie mir, wo das vielleicht nicht mehr so zum Tragen kommt. Aber Impotenz ist gerade für Jüngere, oder was heißt, wo ist die Altersgrenze, ist eben doch ein wesentlicher Teil der männlichen Tätigkeit, Selbstdarstellung, Selbstbewusstsein heben und so weiter. Und ich vermisse da oder ich wünsche mir eigentlich von den Urologen ein bisschen mehr Unterstützung in der Hinsicht. Ich bin kein Mediziner, aber ich habe gehört, wenn in einem Körper eine Zelle, ein Organ, wie immer, nicht gebraucht wird, dann geht es irgendwann ein, weil das Organ selber sagt, ich werde nicht mehr gebraucht, wozu soll ich hier noch existieren? Das heißt, Zellen, die eigentlich der Potenz dienen, gehen ein, gehen weg, werden Fettzellen oder wie immer. Jedenfalls können sie ihre Funktion nicht mehr ausführen. Deswegen habe ich eigentlich selten den Rat gehört, wenn du noch jung bist und sexuell tätig sein willst, dann bitte mach keine großen Pausen. Und das setzt natürlich Verständnis der Partnerin voraus, das ist ganz klar. Ist auch eine Altersfrage. Aber diese Sachen kommen nach meinem Gefühl oft ein bisschen zu kurz. Und wir haben auch keine Gesprächspartner im Grunde, die dieses Thema mal deutlich ventilieren. Wir hatten vor einigen Jahren einen Herrn Steinmetz, das war aber kein Mediziner, das war der Leiter einer Selbsthilfegruppe bei München irgendwo, der hat wirklich mal Klartext geredet und gesagt, wo eigentlich die Männer der Schuh drückt und wo sie sich gern bessere Bedingungen wünschen.
Okay, Herr Nolte, kommen wir zur nächsten Frage. Wie sind Sie damals mit der Diagnose zurechtgekommen? Und was gefällt Ihnen an der Selbsthilfegruppe?
Zunächst mal, die Gruppe ist sehr offen. Beim ersten Treffen duzt man sich schon oder kann sich im Grunde duzen. Bleibt einem selbst überlassen, aber normalerweise wird das dann so. Man duzt sich, man redet über Männerprobleme. Es sind die Partnerinnen oder Partner eingeladen. Viele Partnerinnen kommen auch häufig mit zu den Treffen. Das heißt, man spricht sehr offen. Ich habe noch nicht den Eindruck gehabt, dass wir aus Gründen, dass Damen dabei sind, Themen verschweigen. Das zur Form und zum Inhalt, es kommen ja eigentlich alle Themen dran, die irgendwie relevant sind bezüglich Prostatakrebs. Ich selbst persönlich habe keine direkten Probleme im Moment, aber die Informationen, die da in der Selbsthilfegruppe rüberkommen, sind für mich außerordentlich wichtig, auch um auf dem Laufenden zu bleiben. Und außerdem, kein Mensch ist davor geschützt, dass durch ein Rezidiv, also durch eine neu eintretende Prostatakrankheit, man nicht wieder voll im Problem steckt. Und da ist es gut, wenn man auf dem Laufen bleibt und dann die nächsten Schritte selber entscheiden kann.
Wie haben Sie damals die Diagnose aufgenommen?
Mit gemischten Gefühlen. Es war sehr zwiespältig. Und ich hätte mir damals gewünscht, einen Gesprächspartner der Selbsthilfegruppe zu haben. Als ich in der Klinik war, habe ich diese Information nicht gehabt. Heutzutage ist ja so, dass bei der Aufnahmeliste des Patienten im Krankenhaus, da er schon ein Kreuz machen kann. Wenn ich operiert werde, hätte ich gern einen Gesprächspartner der Selbsthilfegruppe. Das war damals nicht da. Und man fühlt sich dann schon ein bisschen alleingelassen, muss ich sagen. Und heutzutage ist das, glaube ich, alles ein bisschen mehr forciert. Es gibt ja auch Gesprächspartner oder Partnerinnen als Ärzte, als Psychologen, die also auch sozusagen das seelische Down, das seelische Tal da helfen, zu überbrücken. Und wir merken das ja auch, wenn wir von der Selbsthilfegruppe in die Klinik gehen, einmal pro wöchentlich macht das jemand von uns, dass wir da zum Teil sehr dankbar aufgenommen werden. Und es gibt Leute, die sagen, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ich bin froh, mit jemand darüber zu sprechen, der das alles erlebt hat, hinter sich hat, der aus eigener Erfahrung spricht.
Herr Ripke, bei Ihnen sieht das ein bisschen anders aus.
Ja, bei mir ist es anders aus. Die Schockdiagnose Blasenkrebs, ich bin an Blasenkrebs erkrankt, erhielt ich im Jahr 2012. Und der Zeitraum zwischen Diagnose und Operation war natürlich für mich außerordentlich schwierig. Und mein Bestreben war damals im Prinzip eigentlich so schnell wie möglich eine Operation, um alle Krebszellen zu entfernen. Aus heutiger Sicht, und da stimme ich meinem Partner Günther Nolte zu, hätte ich mir damals auch irgendeinen Ansprechpartner gewünscht, der mit mir drüber gesprochen hat oder der so Fragen beantworten kann, wie geht es eigentlich nach der Operation weiter? Wer unterstützt mich? Wo kann ich Hilfe bekommen? Und dergleichen.
Sie arbeiten mit dem Klinikum in Braunschweig zusammen?
Ja, wir haben zwei Schirmherren, den Professor Hammerer von der Uro-Onkologie und den Professor Hoffmann von der Radio-Onkologie, die wirklich sehr intensiv unsere Arbeit zusammen unterstützen. Wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit dem städtischen Klinikum. Also wir können darüber nicht klagen. So aus der Erfahrung mit anderen Selbsthilfegruppen habe ich schon häufig gehört, dass zwar auf dem Papier auch eine Kooperation besteht, aber eine echte Zusammenarbeit eigentlich nicht so richtig. Abgesehen davon gibt es die Kooperationsvereinbarung deshalb, weil die Krankenhäuser, wenn sie zertifiziert sind in dem Bereich, also hier im Bereich Prostatakrebs, solche Kooperationsvereinbarungen auch brauchen. Das war's.
Ja, wir machen jetzt gleich erstmal weiter. Wer ist der Bundesverband Prostatakrebs-Selbsthilfe? Welche Aufgaben nimmt er wahr?
Der Bundesverband Prostatakrebs hilft uns, nein, stellt die direkte Verbindung zum zur Deutschen Krebshilfe dar. Die Deutsche Krebshilfe, über die werden wir gefördert, damit können wir dann unsere Miete bezahlen. Der stellt uns die Informationen zur Verfügung, die wir so brauchen. Der liefert uns regelmäßig im Monat einen Bericht. Da gibt es Veröffentlichungen zu medizinischen Dingen oder Veröffentlichungen von Artikeln aus dem medizinischen Bereich. Er liefert Kontakte, er liefert uns im Zweifelsfalle Referenten und es gibt auch dreimal im Jahr eine Broschüre, die alle Mitglieder bekommen, in der sie auch über das Neueste aus dem medizinischen Bereich lesen können. Ja, das ist es eigentlich, wofür er da ist.
Der Bundesverband, mit dem hat man gerade gesprochen, hat eine Beratungshotline.
Ja, die Beratungshotline gibt es immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Da kann jeder Betroffene auf einer kostenfreien Rufnummer anrufen. Die findet man im Internet unter dem Bundesverband Prostatakrebs. Immer auf dienstags, mittwochs, donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Dort sitzen Ehrenamtliche, die medizinische Ratschläge geben können oder wie man damit umgeht. Im Übrigen kann man auch mich anrufen, auch unter meiner Telefonnummer. Das war zu Corona-Zeiten auch relativ häufig.
Ja, und die Gruppe, was gibt's für Themen in nächster Zeit oder Veranstaltungen?
Am 13. März besucht uns Frau Dr. Tetzler vom Städtischen Klinikum zum Thema Inkontinenz beziehungsweise besser Kontinenz werden, was hilft. Und am 17.04. kommt Herr Bursi als Vertreter vom Sozialverband Deutschland zu uns über und redet über Vorsorgevollmacht, Behindertenrecht nach Krebs und Patientenverfügung. Und im Sommer spricht dann Professor Hammerer vom Klinikum Braunschweig zu uns.
Wann und wo trifft sich die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Braunschweig und wer ist Ansprechpartner?
Ansprechpartner bin ich bzw. Lothar Anlauf. Wir treffen uns jeden zweiten Montag eines Monats im Gemeinschaftshaus Breuzen und zwar von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Und die Betroffenen, die Treffen sind für jeden Betroffenen und deren Partnerinnen offen. Die Daten und alles, was sonst so bei uns auch so passiert, kann man auf der Internetseite prostatakrebs-sag-bs.de wiederfinden. Dort findet man auch das Jahresprogramm und wer wann und was sonst so bei uns passiert.
Herr Repke, Sie wollten noch was sagen zu der neu gegründeten Gruppe?
Ja.
Blasenkrebs-Selbsthilfe.
Ja, durch den regelmäßigen Gedankenaustausch im letzten Jahr mit Georg Meiermann und dem Schirmherrn der Prostata-Selbsthilfegruppe, Professor Hammerer, haben wir zwischenzeitlich eine Blasenkrebs-Selbsthilfegruppe als gemeinnützigen Verein hier in Braunschweig gegründet. Eine Blasenkrebs-Selbsthilfegruppe gibt es in Hannover und in Magdeburg. Und somit konnten wir den regionalen Raum Braunschweig, zu dem auch Wolfsburg, Gifhorn, Salzgitter gehört, mit abdecken.
Herzlichen Dank an meine Gäste. Sie hörten Wolfgang Altstädt im zugangsfreien Sendebereich bei Radio Okerwelle, verantwortlich für den Inhalt dieser Sendestunde. Haben Sie Fragen oder Anregungen oder möchten Sie selbst eine Wunschkiste gestalten, dann schicken Sie mir eine E-Mail unter wunschkiste@okerwelle.de. Noch einmal wunschkiste@okerwelle.de.